Dadurch, dass die Schwester von dem Protagonisten, also das ist der Autor selber, Alexander Gorkow,
Das ist eine autobiografische Geschichte,
ja
genau.
genau, der erzählt halt aus seiner Kindheit, und seine Schwester, die 5, 6 Jahre älter ist als er, die hat sich völlig der Musik verschrien, beziehungsweise Pink Floyd natürlich.
Hallo und herzlich willkommen bei Nacht im Buchladen. Ich freue mich sehr. Ich spreche heute wieder mit Claudia Hellmann von der Leseliebe in Bockumhövel. Guten Tag, Claudia.
Ja, guten Morgen, Jenny. Schön, dass wir miteinander sprechen können und dass ich wieder eingeladen bin zu deinem Podcast.
Du hast wieder viel zu tun. Dein Laden ist geöffnet. Wie geht's dir damit?
Ja, wir sind ganz froh, dass wir den Laden wieder öffnen durften, wobei wir ja nie wirklich ganz geschlossen hatten. Das heißt, die Kunden konnten über alle zur Verfügung stehenden Wege bestellen bei uns und ihre Ware abholen, aber natürlich fehlte die ganze Zeit das Stöbern. Also das fehlte natürlich total, und das haben wir jetzt wieder. Wir dürfen zwar aufgrund unserer kleinen Quadratmeterzahl immer nur einen Kunden hereinlassen, aber das funktioniert ganz gut. Die anderen Kunden, die dann eventuell warten, sind immer sehr geduldig.
So, du hast gesagt, du hast die Zeit genutzt, um einfach mal auch zu stöbern und was anderes zu lesen, als du normalerweise vielleicht gelesen hättest. Wir hatten uns neulich schon unterhalten über das Buch Die Kinder hören Pink Floyd von Alexander Gorko. Da habe ich gesagt, das würde ich total gerne besprechen. Du hast gesagt, das ist eigentlich nicht so meine Baustelle, und dann hast du aber doch gelesen, ja?
Ja, genau. Ja, du, also mir ist es tatsächlich genauso wie dir ja auch irgendwo in den Social Media Kanälen immer wieder beworben worden, untergekommen, empfohlen worden. Ich habe es tatsächlich auch in den Buchvorschauen schon gesehen. Aber ja, wie du schon sagst, es ist nicht ganz so mein Genre, was mein Lieblingslesebereich so abdeckt. Aber ich habe mich einfach mal drauf eingelassen und habe mich da mal dran getraut. Und ich muss sagen, 1,5 Tage und das Buch war durch. Es war grandios.
Es geht ja um die 70er Jahre und es geht, das hört man schon im Titel, um Musik. Es ist eine Kindheitsgeschichte im Ruhrgebiet, ne?
Ja, genau. Es ist also eine Kindheitsgeschichte, recht nüchtern erzählt und geschildert, sehr emotionslos, so eine Aneinanderreihung von Tatsachen und Momentaufnahmen, so Bestandsaufnahmen einfach, immer im Hintergrund mit der Musik. Und die Musik kommt dadurch da rein, dadurch, dass die Schwester von dem Protagonisten, also das ist der Autor selber, Alexander Gorkow,
Das ist eine autobiografische Geschichte,
ja,
genau.
genau, der erzählt halt aus seiner Kindheit, und seine Schwester, die 5, 6 Jahre älter ist als er, die hat sich völlig der Musik verschrien, beziehungsweise Pink Floyd natürlich. Und das ist schon so eine Obsession. Also die ist da völlig, taucht da völlig drin ein. Eine LP wird also ein Jahr lang bis zum Erscheinen der nächsten jeden Tag tausendmal gehört, manchmal Passagen immer wieder wiederholt, und hör dir das an und der Bass von, und die ist da also völlig drin abgetaucht und erklärt ihrem kleinen Bruder auch immer ganz viel anhand dieser Musik. Und es ist also nicht nur was für Musikfans, aber Pink Floyd, finde ich, gehört zu den 70er, 80er Jahren auch irgendwie unmittelbar dazu.
Also man erfährt auch sehr viel über Musikgeschichte beim Lesen dieses Buches.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und der Autor selber hat sich auch tatsächlich durch seine Schwester dann ja sehr mit Pink Floyd beschäftigt und hat auch ganz tiefen Einblick bekommen. Und ich habe dann im Nachgang auch gelesen, dass er tatsächlich ein Interview später auch gemacht hat. Also erstmal hat er, ich weiß gar nicht, unzähligste Konzerte besucht und hat dann nachher im Abgang sogar mit Roger Waters ein Interview gemacht und hat dafür sogar einen Journalistenpreis erhalten. Ja, also völlig Pink Floyd.
Jetzt könnte man meinen, das ist sowas Ähnliches wie eine Generationsbeschreibung. Also es gab Generation Golf in den 90ern, es gab sowas wie Stuckrad-Barre Soloalbum. Im Moment ist es Sophie Passmann. Aber das ist in dem Fall ja nicht nur so. Also es ist eine Skizze der 70er, aber es geht auch um Kontergan, oder?
Ja, genau. Es geht also um ganz, ganz viele Sachen, wo man sich selber, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist, wiederfindet und die tatsächlich so wie eine, ja, ich würde es fast wie so eine Bestandsaufnahme so aneinandergereiht, auch ohne große Emotionen. Also der Leser wird jetzt nicht in ganz mitleiderregende Geschichten reingezogen oder in ganz viele, man schmunzelt einfach so über die Tatsache, dass man sich oft selbst in solchen Situationen wiedergefunden hat. Und Kontergan, genau, das bezieht sich auf seine Schwester, die ein Kontergan-Kind ist. Allerdings, ja, da sieht man auch so die Nüchternheit in diesem Roman. Er beschreibt das dann ja als 5-, 6-Jähriger, wie er das so wahrnimmt. Die Gliedmaßen sind alle dran, haben die Ärzte gesagt, aber alt wird sie nicht werden, denn die Herzklappen sind irgendwo nicht alle an der Stelle, wo sie sein sollten. Und da wird es immer Probleme geben, sie muss halt erneut ins Krankenhaus. Aber es ist hochinteressant, das Herz. Und es wurde dann so eine Kuriosität unter den Professoren. Man hat die Schwester halt immer beobachtet, das Herz sich angeschaut und fand das halt ganz spannend. Aber naja, alt wird sie nicht werden. Also so sehr, sehr nüchtern und sehr oft auch zynisch. Dann auch so diese Situation des Rauchens, der Vater, die Mutter, das Fräulein Lehrerin, alle hatten halt immer, ja, sie steckte sich erstmal eine Zigarette an und der Junge musste dann in dieses verqualmte Auto oder wurde mit in die Kneipe genommen oder also dieses Thema Krankheit, Rauchen, das war was, wo noch nicht so drüber gesprochen wurde, was noch nicht so thematisiert und angeprangert wurde, sondern sich noch so ein bisschen auch schön geredet wurde. Also das Rauchen zum Beispiel, hat der Vater gesagt, das fördert die Konzentration und er hat das voll im Griff und dann ist das auch nicht schädlich.
Die 70er im Ruhrgebiet, das ja. Ist die Kinder hören Pink Floyd, ja. Absolute Empfehlung von Claudia
Auf
Hellmann.
Auf jeden Fall.
Und da kann ich einen draufsetzen, also wer sich fürs Ruhrgebiet interessiert, da habe ich auch was gerade gelesen und zwar die Ruhrpott-Saga von Eva Völler. Das ist noch ein bisschen länger her. Es beschreibt die Zeit der 50er Jahre im Ruhrgebiet. Kurz nach dem Krieg, die letzten Kriegsgefangenen kommen zurück. Die Leute sind arm, obwohl im Ruhrgebiet die Möglichkeit besteht, Arbeit zu finden. Da arbeiten nämlich alle auf Zeche. Auch wenn sie keine gute Ausbildung haben, lässt sich da zumindest ganz gutes Geld verdienen. Und das ist ein Buch bzw. eine Saga, die an die 1000 Seiten hat. Zwei Teile habe ich gelesen in zwei Wochen, die sich unglaublich gut weglesen lässt. Und für Leute, die halt irgendwie mit Pott und mit Zeche was am Hut haben, ist das ganz toll, weil man erkennt da ganz viele Sachen wieder. Den Schrebergarten, das kleine Häuschen, das Geld, für das man spart, der erste Käfer und dazu so eine Familiengeschichte mit Liebe und Schmachten. Das ist meine absolute Empfehlung und ich glaube, du hast das auch schon öfters bei dir im Laden empfohlen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja im Moment auch so die tatsächlich Trendgeschichten, starke Frauen, Frauengeschichten, die so am Wiederaufbau mitgewirkt haben, die irgendwo was auf die Beine gestellt haben, was man eigentlich, was oft so ins Hintertreffen gerät, ne, was man oft so in Vergessenheit gerät. Und die, wie die Frauen so auch am Pott mitgewirkt haben, wie du schon sagst, wenn der Mann auf der Zeche war, danach in eine Kneipe und da schon die erste Lohntüte versoffen hat, auf Deutsch.
Was oft genug vorgekommen ist.
Ja, natürlich.
Kann man sich total reinlegen und einfach so weglesen. Ein Traum vom Glück heißt der erste Teil, Eva Völler, das ist die Ruhrpott-Saga. Das ist sozusagen heute meine Empfehlung. Du hattest noch was mitgebracht und zwar ein Krimi aus dem Münsterland, ne?
Ja, genau. Also Ruhrpott ist ja auch schon leicht regional. Jetzt werden wir noch ein bisschen regionaler. Ich habe aus dem Münsterland einen Krimi, bin ich drüber gestolpert, und zwar von der Henrike Jütting. Die ist Baujahr 70, wohnt selber auch in Münster wieder. Und das ist jetzt schon der dritte Teil, als ich jetzt erst über sie stolperte, einer Krimireihe um eine Ermittlerin, Katharina Klein. Und dieser dritte Teil, den finde ich persönlich halt total charmant, weil der greift gerade auch so ein aktuelles Thema auf, Camping. Und Camping ist ja gerade in aller Munde.
Corona-Sport.
Ja, genau. Ja, ist ja nun das einzige Stückchen Urlaub, was wir uns so ein bisschen vielleicht gönnen können. Und dieser Teil spielt auf einem Campingplatz im Münsterland. Der Campingplatz heißt Verseparadies. Und der Platzbetreiber oder Platzbesitzer ist der Rainer Heffner, hat jetzt den Platz ziemlich neu übernommen und möchte gerne innovative neue Ideen durchsetzen und stößt damit natürlich so ein bisschen auf Unfrieden, weil er möchte ein paar Dauercampern kündigen, möchte da Mobilheime installieren und hat auch diverse anderen komische Ideen, was er da so vorhat und stößt, wie gesagt, nicht unbedingt auf Gegenliebe. Dann gibt es noch einen Nachbarn, mit dem er sich ein bisschen überworfen hat. Dann gibt es einen sehr skurrilen Obdachlosen, der da so ein bisschen durch die Gegend streift. Und plötzlich eines Abends wird halt der Rainer Heffner, also dieser Platzbetreiber, tot aufgefunden, mit einer Flasche erschlagen. Und jetzt kommt halt das Ermittlungsteam dazu und als es dann so ein bisschen ins Stocken gerät, entschließt man sich, dass diese Katharina Klein, die Kommissarin, sich da undercover quasi in diese Dauercamper-Szene einbringt.
Also das hört sich für mich so an, als wenn das wieder eher ein skurriles als ein blutiges Buch wäre.
Das ist richtig. Also blutig ist es nicht wirklich, aber es ist hochgradig spannend. Also es ist von der ersten bis zur letzten Seite wirklich super spannend. Man kann, die Charaktere sind wunderbar ausgefeilt und schön skizziert und auch wirklich so nett freundlich, skurril, schön beschrieben, kann man sich auch an jeder Ecke eigentlich vorstellen. Es ist spannend, man fiebert mit, man weiß bis zum Schluss tatsächlich nicht, das Ganze, die ganzen Verstrickungen und wie alles zusammenhängt, löst sich tatsächlich auch erst zum Ende aus. Es ist was für Liebhaber des Münsteraner Tatorts oder aber grundsätzlich so ein handsolider Tatort, so eine Ermittlung. Wunderbar. Also mit ein bisschen Lokalkolorit halt.
Henrike Jütting, der Münsterkrimi, sag nochmal, wie der heißt.
Schatten über der Verse.
Ist allerdings schon der dritte Teil. Sollte man die ersten beiden Teile gelesen haben?
Muss man nicht zwingend, nein, muss man nicht zwingend. Kann man, um natürlich immer so die Protagonisten und ihre Eigenarten vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen, aber es ist ein abgeschlossener Teil. Man kann da auch mit dem dritten Teil starten. Ist halt als Taschenbuch im KBV-Verlag erschienen. Kann ich, wie gesagt, jedem ans Herz legen.
Du hast noch was mitgebracht, und zwar die Jugendbiografie von Michelle Obama. Wir hatten neulich schon kurz drüber gesprochen, aber ich finde, man kann die gar nicht oft genug anpreisen, weil die Frau einfach wirklich toll ist. Und dass sie es geschafft hat, jetzt ihre eigene Biografie nochmal neu zu schreiben, und zwar für die nächste Generation, das finde ich total bemerkenswert.
Ja, genau. Ich hatte eigentlich, als du sagtest, lass uns eine Buchbesprechung machen, so ein bisschen Osterfest im Hintergrund, und habe dann überlegt, dass man vielleicht so Geschenkideen vorschlagen kann, die jedes Alter so ein bisschen abdecken oder auch jeden, möglichst jeden Geschmack. Und habe mich dann auch für dieses Becoming von der Michelle Obama in der Jugendversion, also erzählt für die nächste Generation, entschieden. Ich finde es halt auch, wie du schon sagst, total bemerkenswert. Es ist eine Autobiografie dieser ersten afroamerikanischen First Lady. Empfohlen ist es eigentlich ab einem Lesealter ab 13. Und ich finde, das darf man den Kindern auch gerne mal wirklich als besonderes Geschenk zu Ostern oder zur Firmung, zur Konfirmation. Denn es ist ein Buch, was ganz viel über ganz wichtige Wertevermittlung erzählte, über Mut machen, über sich treu bleiben in all seinen Lebensphasen. Also sie erzählt das so anschaulich und aber auch so hautnah, dass man, ja, also bei dem Erwachsenenbuch, in Anführungsstrichen Erwachsenenbuch, bei dem ersten Becoming, da hatte ich ganz viele Leser, die sagten, Mensch, nach der Lektüre, ich möchte eigentlich losgehen und Bäume ausreißen und
in
irgendwo
die Politik
mich,
gehen,
ja,
und
mich ehrenamtlich wirklich oder irgendwo, ich möchte mich engagieren. Ich habe jetzt so einen Elan mitbekommen von dieser Frau, und dass die Michelle Obama das jetzt für die Jugendlichen so runtergebrochen hat quasi, wie sie aufgewachsen ist in dieser Chicago Southside an der Seite ihres Bruders, wie ihre Eltern, wie gesagt, immer ihr vermittelt haben, so Werte wie, du musst hart arbeiten, aber du musst auch Wort halten, du musst selbstständig denken, aber du musst auch furchtlos sein und dir Gehör verschaffen können und trotzdem aber auch das Lachen immer nicht vergessen. Und das ist so mutmachend tatsächlich für jedermann. Also ich war völlig begeistert und kann das auch wirklich jedem nur ans Herz legen. In diesem Teil oder in diesem Buch für die nächste Generation sind auch noch ganz viele bislang unveröffentlichte Bilder drin. Also auch wieder eine große Empfehlung von mir.
Und ein tolles Ostergeschenk, sagt Claudia Hellmann.
Auf jeden Fall.
Becoming für die nächste Generation von Michelle Obama. Und wer das erste Buch, die Biografie für die Erwachsenen, noch nicht gelesen hat, dem kann ich nur sagen, wenn ihr das noch nicht getan habt, lasst euch gerne inspirieren. Es lohnt auch wirklich sehr, das Erwachsenenbuch von Michelle Obama zu lesen.
Genau, gebe ich dir vollkommen recht.
Du hast noch was mitgebracht, ne?
Ja, richtig, genau. Ein viertes Buch, und zwar von der Alexandra Fischer-Hunold. Die kennt man tatsächlich aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich. Ich bin, wie man ja bestimmt schon gemerkt hat, nicht so der Fan von blutigen Thrillern. Und ich bin tatsächlich auch lieber im Jugendbuchbereich oft zu Hause, weil mir das manchmal reicht an Schauerlichkeiten und ich trotzdem die Geschichten wahnsinnig spannend, super ausgefeilte Charaktere finde. Ich finde die im Jugendbuchbereich auch ganz, ganz viele tolle Schätze. Und da habe ich jetzt eins, das ist auch schon der zweite Teil, der jetzt ganz frisch rausgekommen ist. Und zwar ist das so aus dem Genre Cozy Crime, so ein bisschen British à la Agatha Christie, empfohlen auch wieder, wie gesagt, für Jugendliche. Aber mittlerweile, man nennt dieses Genre mittlerweile All Age, weil ganz viele junge Frauen oder Frauen grundsätzlich so wie ich auch gerne dahin greifen, weil das
also
oft reicht.
Junge, ältere, mittelältere, also All Age, ne?
All Age, genau. Naja, und diese Geschichte hier, das ist eine Reihe um ein Mädel, die Amy ist vollweise 14-jährig und ist ist bei ihrer Großtante und Vormund, Clarissa wird sie halt groß. Und diese Clarissa, Tante Clarissa, Großtante Clarissa, Besitzerin einer Teestube. Und die ist so Dreh- und Angelpunkt dieser Dorfgemeinschaft. Sie ist selber totaler Krimi-Fan, die Tante, und freut sich natürlich jetzt, dass eine ganz große Krimi-Autorin zu einem Theaterstück an der Schule der Enkeltochter quasi zu Besuch kommt und mit einer Aufführung plant. Und jetzt wird eben jene Krimi-Autorin dort umgebracht, auf der Bühne. Hm. Und diese 14-jährige Amy, die auch sich von Liebeskummer geplagt dort so in die Arbeit des Theaterstücks reingefressen hat, die ermittelt jetzt mit dieser Tante Clarissa schon bereits, wie gesagt, zum zweiten Mal in einem Mordfall, das ist der zweite Mordfall binnen 80 Jahren in diesem kleinen Dörfchen Ashford-on-Sea. Und es ist einfach wirklich entzückend und charmant, wie das Dorf dargestellt wird. Also es ist so eine ganz schöne Wohlfühlgeschichte mit spannendem Hintergrund, auch die wieder wirklich von der ersten bis zur letzten Seite super spannend. Man weiß wirklich nicht bis zum Ende, wer jetzt tatsächlich da diesen Mord begangen hat. Und das löst sich dann so nach und nach durch Verstrickungen und Verwindungen auf. Ganz, wie gesagt, entzückende Charaktere. Diese Tante Clarissa ist auch total charmant. Also auch eine große Empfehlung von mir.
Ja, und man muss ja sagen, auch der Titel, Eine Leiche zum Tee, klingt tatsächlich wie ein Miss Marple-Krimi, ne?
Ja, Eine Leiche zum Tee ist so der Oberbegriff, und dieser Teil heißt Mord in der Bibliothek, und das fand ich halt, weil so heißt das Theaterstück, was aufgeführt wird, und das fand ich auch so ansprechend, genau.
Von Alexandra Fischer-Hunold.
Ja, richtig.
Das hört sich super an. Ich danke dir, liebe Claudia, und wünsche dir weiterhin, dass der Laden geöffnet bleiben darf, dass du weiter auch wirklich im Haus verkaufen hast, und schöne Ostern, wir sehen uns ja wahrscheinlich vorher gar nicht mehr.
Ja, danke, liebe Jenny, das wünsche ich dir auch. Alles Gute und bis ganz bald wieder.